Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich eine kleine Uraufführung für Sie. Sie hören gleich eine Seite aus der deutschen Übersetzung des Buches Ein neuer Name von Jon Fosse, also vom neuen Literaturnobelpreisträger. Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Bisher kennt diese Fassung nur der Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel und Sie werden gleich eine Seite aus dem neuen Fosse-Roman kennenlernen. Wir reden dann natürlich auch über Jon Fosse und hier beschreibt er selbst, wo seine Literatur eigentlich herkommt.
Vorstellung hat mit der Seele zu tun, mit einem inneren Raum. Der Realismus, der einen Großteil der Literatur ausmacht, hat mit der äußeren Welt zu tun. Sowohl als Mensch wie als Schriftsteller bin ich introvertiert und kontemplativ.
I'm closer to a monk than to a policeman or something.
Also er ist eher ein Mönch als ein Polizist. Interessante Rollenbeschreibung für Schriftsteller, hat Jon Fosse da noch gesagt. Mehr zum neuen Literaturnobelpreisträger gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Seit gestern Mittag wissen wir, wer der Literaturnobelpreisträger 2023 ist, Jon Fosse. Und jetzt haben wir hier einen Mann im Studio, der Jon Fosse schon sehr, sehr lange kennt, weil er seit 30 Jahren seine Bücher ins Deutsche übersetzt. Hinrich Schmidt-Henkel ist das. Wie schön, dass Sie da sind. Seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Jon Fosse, der stand schon länger weit oben bei den Spekulationen über neue Literaturnobelpreisträger. Wie haben Sie das denn verfolgt in den letzten Jahren? Saßen Sie da immer zu der Zeit am Internet?
Also Fosse hat selber gesagt, er hat sich an die Spannung gewöhnt, die jedes Mal herrscht. Und er hat sich auch daran gewöhnt, ihn nicht zu bekommen.
Aha.
Und so ging es mir ähnlich. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre jeweils per Livestream das verfolgt. Und auch als ich im Zug saß zur Frankfurter Buchmesse und da hätte ich dann da gejubelt, da wurde es Tokarczuk und Handke. Und gestern ging es mir tatsächlich so, als ihre Kollegen angerufen haben um 10 und gesagt haben, ob ich denn gegebenenfalls zur Verfügung stünde. Habe ich gesagt, ja, gern, wann ist das denn? Und dann, ja, heute was? Sagte ich, ach Gott, ich hatte immer noch gedacht während der Buchmesse, aber das stimmt ja nicht mehr. Und dann habe ich kurz vor 1, ich war am Übersetzen, habe da auch einen Abgabetermin und habe dann relativ kurz vor 1 gedacht, ach so, ja, hier, mach mal einen Livestream an, Schwedische Akademie, und bin irgendwie nicht da reingekommen. Und habe es nicht gefunden. Und schon rief eine Freundin an und sagte, hast du schon gehört? Und auf die Weise habe ich es dann erfahren.
Das ist doch auch schön von einer Freundin, das zu hören. Jetzt haben Sie was ganz Besonderes für uns, nämlich eine Seite aus Ihrer Übersetzung des Romans Ein neuer Name von Jon Fosse. Das Buch wird demnächst im Rowohlt Verlag erscheinen.
Also, so ist es. Ich habe noch jetzt gelobt, dass ich nicht mehr schlafe und esse, sondern nur noch übersetze, bis die letzten 50 Seiten dann fertig sind, damit sie drucken können.
Dann wird mit Hochdruck an der Herausgabe des Buches gearbeitet, aber bisher kennen wahrscheinlich nur Sie die deutsche Fassung und kein Mensch sonst. Und ja. Sie werden uns jetzt eine Seite daraus vorlesen, hier als Uraufführung. Vielleicht sagen Sie uns aber zuerst, aus was für einem Projekt diese Seite stammt. Denn diese Heptalogie, das ist ein Romanprojekt in 7 Teilen von Jon Fosse. Was ist das für ein Großprojekt?
Er erzählt das Leben oder die Leben eines bildenden Künstlers, in dessen Alter, rückblickend, und tut es auf die Fosse-typische Weise, indem er spiralisierend oft ähnliche Dinge schildert und in jeder Spiralumdrehung ist ein bisschen erweitert, um neue Informationen oder in eine andere Zeitebene geht. Dann gibt es die Hauptfigur, gibt es zweimal, das sind zwei verschiedene Biografien, die kennen sich aber auch gegenseitig. Also es ist nicht irgendwie derselbe, der ein anderes Leben hätte haben können, aber das klärt er nicht genau auf. Das ist eine etwas, ja, traumartige Anlage, das ist auch typisch für Fosse. Und wir treffen in dieser kleinen Szene sozusagen noch nasse Druckertinte, nasser Hirnschweiß auf Papier. Wir treffen da den jungen Asle, wo er gerade Abitur gemacht hat und in die Stadt kommt und seine Freundin Alice kennengelernt hat. Und es ist eine sehr, sehr schnell entbrennende Liebe, die da geschildert wird.
Dann hören wir die Szene
jetzt. Wir befinden uns in einer Kirche. Und es gibt keinen Punkt in diesen 1500 Seiten. Es gibt nur Kommas, die das Ganze strukturieren. Und dann neigt Alice den Kopf. Und dann nimmt sie Asle bei der Hand und führt ihn ins Halbdunkel unter einer Treppe, die wohl zu einer Empore oder so hinaufführt, denkt Asle. Und dann kniet sie sich hin. Und Asle steht da und spürt, dass er von etwas erfüllt wird. Ja, etwas ergreift ihn und erhebt ihn irgendwie und dann ruht er in dieser Erhebung und alles ist ganz still. Und diese Stille ist irgendwie von etwas erfüllt und was diese Stille füllt, erfüllt auch ihn, denkt Asle. Und dann denkt er irgendwie nichts mehr und er ist nur noch in dieser Stille gegenwärtig und am Ende ist da nicht mal mehr etwas, das er spüren kann. Er ist nur einfach in der Stille, er ist die Stille, denkt er. Und da steht Alice auf und sie sieht ihn an und dann geht sie zu der Statue der Jungfrau Maria mit Jesuskindlein und entzündet zwei Kerzen und dann geht sie zu der Schale mit Weihwasser rechts und tunkt zwei Finger hinein und bekreuzigt sich. Und Asle tunkt auch zwei Finger der rechten Hand in die Schale mit Weihwasser und dann nimmt Alice seine Hand und führt sie zu seiner Stirn, zur Brust, zur linken Schulter, zur rechten Schulter. Und dann geht sie zur Tür und schlägt noch einmal das Kreuz und Asle tut es auch, aber er ist etwas unsicher, ob er es richtig macht und trotzdem spürt er die Kraft, mit der das Kreuzeszeichen ihn erfüllt und dann nimmt Alice ihn bei der Hand und dann gehen sie hinaus und Alice schließt die Tür hinter ihnen. Jetzt sind wir verheiratet, sagt Alice. Und Asle nickt. Heimlich verheiratet, sagt sie.
Vielen Dank, Hinrich Schmidt-Henkel, mit einer druckerfrischen Seite aus Ein neuer Name, dem siebten Teil der Heptalogie von Jon Fosse. Jetzt haben wir gehört, das ist ja ein Text mit lauter Reihung, ne? Immer genau. Und dann und dann und ja. Dann. Macht das das Übersetzen jetzt einfacher oder schwieriger?
Naja, das Wörtchen dann über zu übersetzen ist an sich schon keine Schwierigkeit. Insofern ist das schnell getan. Hier kommt es darauf an, dass dieser ganz für Fosse ganz typische Fluss gleichzeitig ein Atemfluss und ein Rhythmus. Also er steuert sehr, sehr bewusst, wie der Text sich bewegt. Ob er innehält, ob er weitergeht, wie schnell er weitergeht, ob er kleine Seitenarme bildet und sowas. Und das ist für sein Schreiben so grundlegend wichtig, darauf kommt es an, das zu finden. Und er komponiert sehr musikalisch, ich bin selber Musiker, ich merke das und das habe sowieso beim Übersetzen immer eine rhythmische Vorstellung vom Textverlauf, eigentlich bevor ich die Wörter habe. Und das ist die Herausforderung beim Übersetzen dieser Art Literatur.
Und es ist ja auch eine, was wir jetzt gehört haben, das kam ja mit ganz einfachen Worten aus. Ne? Das ist, glaube ich, auch typisch für Jon Fosse. Ne?
Ja, also auch hier in dieser Stelle, wo es um Stille geht und etwas, das ihn erfüllt, den Asle, und er weiß gar nicht was, aber es ist da und er ist die Stille. Also er beschreibt mit ganz einfachen Worten, ohne zu sagen, der hat hier als Ungläubiger, als er mit seiner neuen Freundin in der Kirche ist, ein mystisches Erlebnis von Angerührtsein. Das sagt er nicht. Das würde ein Erzähler sonst vielleicht so beschreiben. Ja, man könnte sich das anders belletristisch auch anders gefasst vorstellen. Aber es ist für Fosse typisch, dass er die Dinge zur Sprache bringt, ohne sie zu benennen. Das ist in der Begründung der Schwedischen Akademie sehr schön ausgedrückt worden. Er gibt dem Nichtsagbaren Worte.
Lassen Sie uns mal hören, wie er das selber beschreibt, wie er sein Schreiben beschreibt und womit er das vergleicht.
People often ask me about how it is to write and how I write.
Leute fragen mich oft, wie es ist zu schreiben und wie ich schreibe. Und natürlich habe ich wieder und wieder darüber nachgedacht, nach einem Wort gesucht, es zu beschreiben.
The one word I found that came closest, the word listening.
Und das eine Wort, das dem, was tatsächlich geschieht, am nächsten kommt, ist das Wort zuhören.
Start writing, for to prepare nothing, just start writing.
Ich setze mich einfach hin, bereite nichts vor, beginne einfach mit dem Schreiben.
Also er schreibt durch Zuhören, sagte Jon Fosse. Sie haben jetzt genickt, als Sie das gehört haben. Es scheint Ihnen vertraut zu sein. Aber was sagen Sie denn jetzt als genauer Leser seiner Texte? Wem hört Jon Fosse denn zu? Nur sich selbst oder auch jemand anderem?
Das kann wohl nur Fosse selber beantworten. Ich glaube ihm, dass er sich unvorbereitet hinsetzt. Er sagt auch, er schreibt drauf los und dann ist es gut und er behält's oder es ist schlecht und er wirft's weg. Und ich glaube aber nicht, dass es danach nicht mehr bearbeitet werde. Knausgard hat sich ja stolz darüber geäußert, dass er es nie wieder eine Zeile anschaut und alles wird so gedruckt, wie er es schreibt. Das merkt man den Sachen auch an, finde ich. Und bei Fosse ist es so, dass die Komposition eines eines Stückes oder eines Romans und sogar dieses siebenteiligen Romanwerks. Diese Komposition ist sehr, sehr genau angelegt. Das ist ganz ausgezeichnet austariert in den Gewichtungen. Was kommt wie viel? Wann verschiebt er den Fokus auf ein anderes Thema? Wann kommt ein Rückblick? Wann kommen wir zu einer schon bekannten Szene zurück, die aber etwas ausgeweitet wird? Und also einerseits in der großen Struktur ist es sehr, sehr bewusst, und andererseits dann aber auch Mikrostruktur. Wie läuft dieses, gerade dieses Textbeispiel von eben, wie strukturiert er das? Wie beschleunigt, verlangsamt er das? Also sehr, sehr bewusst gemacht.
Jetzt, ich habe schon gesagt, Sie übersetzen seit 30 Jahren seine Texte, auch seine Theatertexte. Da muss ja etwas sein, was Sie so lange fesselt an diesem Autor. Können Sie uns das sagen? Was kommt Ihnen am nächsten im Schreiben von Jon Fosse?
Dieses Lauschen, was er selber nennt, finde ich, ist den Texten anzuspüren. Er schreibt nicht, weil er schon etwas wüsste, sondern weil er etwas erkunden will. Das trifft nun für sehr viele Schriftsteller und Schriftsteller zu. Aber er geht sehr zärtlich mit seinen Figuren um. Also das wurde, glaube ich, auch in dem kleinen Auszug deutlich. Der Junge weiß nicht, wie er sich verhalten soll, aber er ist unglaublich verliebt und will in dieser Situation auch mitmachen und versucht dann, also was er dann tun soll da in der Kirche. Aber sie tut auch für ihn. Und diese Diskretion und Zärtlichkeit Fosses Texte haben einen sehr, sehr feinen Humor, finde ich. Er wird immer als düster und so weiter beschrieben. Stimmt ja auch, Liebe und Tod, immer nur Liebe und Tod, sagt mal eine Theaterfigur von ihm. Aber er ist sehr zärtlich und hat einen feinen Humor. Die Art und Weise, wie er seinen Figuren nie zu nahe rückt. Er bringt sie nicht in die Klemme, indem er ihnen irgendwie sie festnagelt mit einem Wort, sondern er schreibt gerade um die Dinge, die wichtigsten sind, schreibt er drumherum und bringt sie auf diese Weise zum Klingen.
Hinrich Schmidt-Henkel, der deutsche Übersetzer des Werks von Jon Fosse, dem Literaturnobelpreisträger 2023. Und wir haben darüber gesprochen, ein neuer Name, der abschließende Teil der Heptalogie von Jon Fosse wird demnächst, wenn Hinrich Schmidt-Henkel die letzten 50 Seiten übersetzt hat und der Rowohlt Verlag das Buch in den Druck gebracht hat, dann können wir das auch lesen. Ein neuer Name wird der Titel sein. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Danke herzlich.
Und mehr von Jon Fosse können Sie heute um 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur hören in unserem Literaturfeature in der großen Schwere, das unglaublich leichte Licht. Ein Besuch bei Jon Fosse.
Neue Krimis.
Heute ist unsere neue Krimi-Bestenliste hier im Deutschlandfunk Kultur für den Monat Oktober herausgekommen. Das ist diesmal eine Liste mit sehr viel neuem Krimi-Stoff. Gleich 8 von 10 Titeln sind neu in die Liste eingestiegen. Einer dieser neuen Titel ist auch gleich auf Platz 1 gesprungen. Alles schweigt, ein Buch von Jordan Harper. Das ist ein düsterer Thriller aus Hollywood und dort kennt Jordan Harper sich bestens aus. Er lebt in Los Angeles, hat lange als Drehbuchautor gearbeitet, heute als Filmproduzent. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje hat Alles schweigt für uns gelesen.
Neue Krimis.
Alles schweigt, so heißt der neue Roman von Jordan Harper. Und man schweigt über das, was jedermann weiß in Hollywood. Man schweigt in Hollywood und Los Angeles nämlich über die Machenschaften sehr mächtiger, sehr reicher und hemmungslos gieriger Männer, die sich sehr junge, minderjährige Mädchen und Jungs zuführen lassen, um ihre niederen Triebe zu befriedigen. Und damit das nicht auffliegt, gibt es einen ganzen Cordon sanitär von Top-Anwälten, Security-Leuten, Brutalen, korrupter Polizei, geschmierte Mädchen und Spezialisten, die man im Insider-Jargon in Los Angeles das Ungeheuer nennt, dieses Netzwerk. Und die schützen diese Herren. Und wer spurt, kriegt Schutz, wer aus dem Ruder läuft und damit auch Wirtschaftsinteressen verletzt, kommt weg. Final. Und die Hauptfigur May Brutt, die ist so eine Spezialistin. Die räumt auf, was aufzuräumen ist, unappetitlich erpresst, betrügt. Aber als ein Freund von ihr der außerhalb dieses Systems Kohle machen will, ermordet wird, aber sie vorher aufgefordert hat, da mitzumachen, kriegt sie so eine Art Saulus-Paulus-Erlebnis. Das ist natürlich ganz interessant, weil es moralisch unsauber ist. Und aus dieser moralisch unsauberen Situation startet sie einen Feldzug gegen diese Herrschaften. Zusammen mit einem Sidekick namens Chris versuchen sie aufzuräumen und laufen natürlich gegen Wände. Die ganze Geschichte von Jordan Harbour ist eine ganz interessante Mischung. James Ellroys L.A. Confidential lugt aus jeder Ritze. Und ansonsten ist es ein Who is Who oder schon ein ganzer Katalog sämtlicher MeToo-Narrative der letzten Jahre und Jahrzehnten. Es geht eben um Kinderschänder, es geht um willige Helfer, es geht um Korruption, Machtausübung, sexuelle Gewalt, alles dieses. Das Interessante dabei ist, dass dieses Ungeheuer, diese Struktur, dann letztendlich doch eine Pyramide ist, eine Machtpyramide mit einem Oberschurken an der Spitze. Kaiser heißt der Mann auch noch. Und das verweist ja nun auf ein ganz anderes Erzählmuster, nämlich auf ein sehr altes. Das ist Sherlock Holmes gegen Moriarty. Mit diesem alten Muster kommt er dann irgendwo, der gute Jordan Harbour, auch an die Grenze. Denn wie kommt er raus aus der Nummer? Normalerweise müsste man systemisch verlieren. Aber May Brood, so viel sei verraten, verliert nicht ganz. Und insofern haben wir da noch ein Stückchen Utopie.
Der Kriminalroman Alles schweigt von Jordan Harbour, aus dem Amerikanischen übersetzt von Conny Lösch, erschienen im Ullstein Verlag. Das Buch ist jetzt neu auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste im Oktober. Und die vollständige Liste mit sehr vielen neuen Krimis für den Herbst finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller Frank Witzel, der hatte einen langen Weg hinter sich, als er endlich so richtig entdeckt wurde. 1978 hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Wirklich bekannt wurde er 37 Jahre später, 2015, als er den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Damit wurde sein Roman mit dem ellenlangen Titel ausgezeichnet, nämlich Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Nach dem Schub dieses Erfolgs werden die Bücher von Frank Witzel jetzt sehr viel aufmerksamer wahrgenommen. Und jetzt gibt es ein ganz neues Buch von ihm. Die fernen Orte des Versagens heißt das. Der Kritiker Helmut Böttiger hat das für uns gelesen. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Versagen ist persönlich natürlich unangenehm, aber vom Versagen anderer zu lesen, das kann sehr unterhaltsam sein. Geht es denn aber wirklich ums Versagen in diesen 14 Erzählungen?
Ja, es geht um ein allgemeines Versagen. Das ist ein typischer Frank-Witzel-Titel. Sie haben ja den langen Titel seines Erfolgsromans genannt, manisch-depressiv. Es geht um die Abgründe der Normalität. Und der normale Mensch ist immer kurz vor dem Versagen. Und das variiert er hier.
Ich habe mal ins Inhaltsverzeichnis geschaut. Die erste Geschichte, die klingt vielversprechend im Sinne des Versagens, nämlich von der Arbeit des Verfehlens. Was für eine Arbeit ist das denn?
Ja, da spricht ein Schriftsteller offenkundig, der über das Erzählen reflektiert in einem Brief. Das ist ein langer Brief eines Schriftstellers an einen Freund. Und das Erzählen, da merkt man schon, Frank Witzel schreibt keine üblichen Geschichten. Es ist zwar ein Erzählungsband, aber wer sich landläufige Erzählungen erwartet, da ist es weit gefehlt. Dieser Schriftsteller reflektiert über seine Probleme des Erzählens. Es hat ein bisschen was von Hofmannsthal, Lord Schendes Brief, aber es geht dann darum, die richtigen Stoffe zu finden, und er hat wahnsinnig viele Stoffe. Ihm fällt immer wieder was Neues ein, und es sind dann so fast Thomas Bernhardsche Satzkaskaden, wo die Sätze gar nicht zu Ende zu bringen scheint, lange Verschleifungen, wo er über das Erzählen reflektiert, das er nicht kann, und da sammelt er lauter Ideen, und hinterrücks wird klar, die Ideen, die er dann aufschreibt und nie zu Ende führt und nie zu einer richtigen Erzählung gelangt, die sind eigentlich schon die Erzählung selbst, und die sind zum Teil wahnsinnig lustig.
Und in den anderen Erzählungen, oder vielleicht sage ich dann lieber Texte, wenn es gar keine Erzählungen sind, geht es da auch um das Schreiben und die Arbeit des Schriftstellers?
Also es geht wie immer bei Witzel vor allem um so Visionen, sind paranoide, übersinnliche, albtraumhafte Sentenzen. Und manchmal sind es so wie Albträume, Filme, wo man Realität und Vision gar nicht so richtig unterscheiden kann. Und das gibt es in mehreren Abschnitten. Also das sind Geschichten, die man überhaupt nicht nacherzählen kann, weil eine surreale Szene und ein Wahnmoment dem anderen folgt. Und dennoch hat es einen inneren Zusammenhang. Also es geht um die Abgründe der Normalität und um die Virtuosität des Unbewussten, was man heraufbeschwören kann. Und diese Geschichten sind alle so, dass man denkt, was habe ich gerade gelesen? Aber ein innerer, logischer Zusammenhang des Wahns stellt sich merkwürdigerweise sehr suggestiv her.
Ja, ich dachte jetzt auch, als Sie erzählt haben, dass wenn eine surreale Szene auf die nächste folgt, kann man ja vielleicht auch leicht müde werden, des immer wieder neuen Ansätzens. Das tritt dann durch diesen inneren Zusammenhang dann aber nicht ein?
Ja, die Stoffe sind extrem unterschiedlich. Also die zweite Erzählung zum Beispiel, Alltag eines Imperiokritikers. Da merkt man, Imperiokritiker, was ist denn das überhaupt für ein Wort? Das hat wie immer bei Witzel etwas mit den 70er Jahren zu tun, die Zeit, in der hineingewachsen ist, die er ja auch in seinem Riesenroman beschrieben hat. Und Imperiokritizismus, dieses Wort, kennt man von den Universitäten der 70er Jahre, vor allem durch das Standardwerk von Lenin, Materialismus und Imperiokritizismus. Da wendet sich Lenin gegen die Theorien von Ernst Mach, dass man eigentlich nur durch sinnliche Anschauung irgendwas erkennen kann. Da ist Lenin als Materialist natürlich vollkommen dagegen. Und damit spielt Frank Witzel, er benennt seinen Erzähler als Empiriokritiker. Und das ist wirklich ein Spiel mit so Versatzstücken, die herumwabern seit den 70er Jahren. Und da erkennt man sehr vieles wieder. Und es gibt eine andere Geschichte, ähnlich, wo er die Begegnung von Celan und Heidegger auf der Hütte in Todtnauberg kurz beschreibt auf 3 Seiten. Und das ist auch ganz anders als das, was man bisher gewusst hat.
Und diese, jetzt, Sie haben den Einfallsreichtum dieser Texte, den Anspielungsreichtum, die Unterhaltsamkeit hervorgehoben. Aber haben diese Texte dann auch eine Form von Dringlichkeit? Also geht es über ein literarisches Spiel hinaus?
Ja, es gibt etwas Unheimliches, das unter der Oberfläche brodelt. Und das sind eigentlich auch viele Beschreibungen von Normalbürgern, die irgendwie über einen Abgrund hinweggleiten. Also da gibt es schon immer die, da wird etwas evoziert, was schrecklich ist und was man eigentlich verdrängen möchte. Und das Verdrängte bricht an die Oberfläche in vielen Formen. Also es gibt dann zum Beispiel eine Geschichte mit einem Pilzsammler, der in einem merkwürdigen Arrangement im Wald bei der Pilzsuche einen anderen Pilzsammler trifft, der tot ist, der auf dem Waldboden liegt. Und aus diesem Arrangement, das schon mal sehr surreal wirkt, entwickelt er dann eine wahnsinnige Geschichte mit einer Frau, die der Pilzsammler sich bestellt, dann in einen Taucheranzug seiner Ex-Frau schlüpft und dieser bestellten Frau dann entgegentritt. Also man merkt, das sind so filmartige Visionen, das ist keine realistische Erzählhaltung und dennoch wird etwas Abgründiges, Schreckliches evoziert, was in unserem Unbewussten stattfindet.
In dem Buch Die fernen Orte des Versagens, dem neuen Buch von Frank Witzel im Verlag Mattes und Seitz, ist das erschienen mit 346 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Ich bin Jan Neffin und wir sind gerade in Neapel. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo. Also im Prinzip, die Geschichte ist ja relativ bekannt. Also eine tragische Liebesgeschichte von einem Glöckner, der in Notre Dame in der Kirche lebt und sich in eine Sinti- und Roma-Frau verliebt. Was mich aber persönlich daran eigentlich mehr fasziniert hat, waren die Beschreibungen des Paris im 15. Jahrhundert, glaube ich. Das hat mir so den Kick an dem Buch gegeben und eben auch von dieser Kirche. Also ich habe, glaube ich, wollte das angefangen zu lesen nach dem Brand in eben Notre Dame. Und habe dann so ein bisschen mich diesem Gebäude dadurch genähert.
Ja, Neffin ist ins mittelalterliche Paris gereist mit dem Buch Der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Inselverlag mit der Übersetzung von Else von Schorn. 663 Seiten sind das für 12 € zu haben. Sie sind in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt mal eine Frage zu Ihrem Körper. Wie schauen Sie denn so auf Ihren Körper? Vielleicht ist da noch ein Spielraum, falls Sie jetzt keinen perfekten Body haben sollten, falls Sie gerade nicht alle modischen Körpernormen erfüllen. Vielleicht ist da noch Spielraum für einen freundlicheren Blick auf den eigenen Körper und den von anderen. Und dieser Spielraum, der könnte sich erweitern mit den Büchern von unserer neuen Buchempfehlungsliste für den Oktober. Bei den Büchern geht es um Körpernormen und Körperbilder. Kim Kindermann und Miriam C. aus unserer Literaturredaktion haben diese Liste zusammengestellt und jetzt sind die beiden hier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Was sind das denn für Körperbücher, die ihr ausgesucht habt für unsere Empfehlung? Vielleicht erstmal zur Belletristik, das ist dein Gebiet, Miriam.
Genau, also es geht in den beiden Romanen oder eigentlich in allen Büchern auf dieser Liste darum, welche Beschreibungen, auch sogar welche einzelnen Wörter kennt eigentlich die Sprache für Körper, die nicht richtig funktionieren. Also nicht so funktionieren, richtig ist jetzt schon wieder total normativ, aber die nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft es von ihnen einfordert, eben weil diese Körper behindert sind oder chronisch krank sind. Und da werden teilweise auch abwertende Begriffe für solche Körper, zum Beispiel der Begriff des Krüppels, zurückgefordert, weil eben hier auch Autorinnen und Autoren erzählen, die selbst eine Behinderung haben und sagen, aus meiner Perspektive fordere ich also diesen abwertenden Begriff zum Beispiel zurück.
Und wie ist das bei den Sachbüchern, Kim, dein Gebiet?
Ja, wir haben hier zwei Sachbücher, da geht es eigentlich ein bisschen darum, dass zwei Frauen über ihr Unbehagen mit dem eigenen Körper schreiben. Sie blicken aber von da aus dann weiter in die Welt und sie zeigen eigentlich so ein bisschen, wie Normen das Frausein bestimmen. Also wie es bezieht sich jetzt explizit auf Frauen und ihre Körperwahrnehmung und wie das dann das eigene Leben bestimmt. Und es geht ums, wenn man so will, ums Sehen und ums Gesehenwerden und wie das wiederum die eigene Wahrnehmung auch beeinflusst. Das ist sehr klug. Ich finde, sie starten sehr privat und verraten dann aber doch sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft. Hilal schreibt, das fand ich sehr treffend, es beginnt bei mir und es endet bei uns allen. Und das löst ihr Buch auch wirklich ein.
Dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an jetzt, was ihr schon so angerissen habt. Miriam, du hast ja schon diesen Begriff des Krüppels verwendet und der taucht in einem Buchtitel auch auf. Krüppelpassion heißt ein Buch auf unserer Liste. Jan Kuhlbrot hat das geschrieben. Der ist eigentlich Lyriker, jetzt soweit ich weiß. Was für eine Form hat jetzt dieses Buch?
Ja, Jan Kuhlbrot ist eigentlich Lyriker und Gedichte, Verszeilen, die tauchen auch in diesem Roman auf. Es ist ein Roman, der die Krankheit des Autors Multiple Sklerose verhandelt. Jan Kuhlbrot sitzt im Rollstuhl und der Text erzählt ganz oft Szenen, zum Beispiel aus seinem Leben als Autor mit dieser Behinderung, in denen er aber von der Gesellschaft behindert wird. Also es gibt diese Treppe vor seinem Arbeitsplatz oder Treppen im sozialen Leben, die ihm einfach den Zugang zu bestimmten Orten verweigern. Es ist aber auch ein unglaublich hybrider, vielschichtiger Text, der auch Szenen aus der Kindheit, aus einem aufwachsenden Karl-Marx-Stadt, aus einer sehr früh eingeschlagenen Berufsoffizierslaufbahn, die dann total schnell bereut, erzählt. Also es ist eigentlich auch ein Entwicklungsroman, also der wirklich mit dem zunehmenden Verlauf dieser Krankheit eine unglaubliche Unerschrockenheit, aber auch zunehmende Wut und Wehmut darüber entwickelt, über diesen Krankheitsverlauf und über den Verlust des Gefühls zu gehen.
Krüppelpassion, das Buch von Jan Kuhlbrot, eine unserer Empfehlungen jetzt im Oktober. Und Kim, du hast schon das Buch von Moshtari Hilal angesprochen. Das heißt ja Hässlichkeit. Wie setzt sie sich denn da mit Hässlichkeit auseinander?
Also die Autorin ist Künstlerin und Kuratorin, das muss man so vorwegnehmen. Und die befasst sich schon sehr viel länger in ihren Kunstwerken auch mit den Schönheitsidealen und der Idee von Hässlichkeit. Und das fängt eben bei ihr selbst an, bei ihrer eigenen langen, großen Nase, bei ihrem langen Gesicht. Sie fängt das Buch an mit dem Satz, also ziemlich weit vorne findet man den, mit 14 lernte ich, dass ich hässlich bin. Und das zeigt einfach so, wie unzufrieden sie ist. Und dass ihr Selbsthass, der wird jetzt sowas wie ein Motor auch für dieses Buch. Sie beginnt bei sich und blickt dann aber sehr weit. Sie guckt nämlich, was für Bilder werden gemacht, warum fühlt sie sich eigentlich hässlich und was macht der Blick der anderen mit ihr oder das, was sie in den Blick der anderen hineininterpretiert. Und es ist extrem klug, wie sie da vorgeht, weil zum Schluss wird eigentlich deutlich, dass Hässlichkeit eigentlich ein Symptom der Ausgrenzung ist. Etwas, was dann der Grundlage bestimmt für Sexismus, für Rassismus, für Antisemitismus. Und wie sie das herleitet, das ist so klar und folgerichtig, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert war von dem, was sie damit auch zeigt, was Frauen für Bilder über ihre eigenen Körper immer haben, an denen sie sich immer abarbeiten und wie sehr sie sich damit eigentlich schwächen. Anstatt eben zu sagen, ich bin so, ich akzeptiere mich so, und das ist so ein bisschen auch das Fazit von ihr, zu sagen, das ist hart, sich zu akzeptieren, wie man ist. Es ist ein langer Weg, es braucht Mut, aber sie, finde ich, macht es sehr klug und ist eigentlich ein gutes Vorbild dafür, wie es gelingen kann.
Hässlichkeit heißt dieses Buch von Moshtari Hilal. Und jetzt steht ein Buch auf unserer Liste, das heißt Pick Me Girl von Sophie Passmann. Wie passt dieses Buch jetzt zu diesem Thema der Körpernorm, Körperbilder?
Genau, da geht es auch letztlich darum, dass es auch, also Sophie Passmann fühlt sich selber auch nicht wohl in ihrem Körper. Sie findet, sie ist zu dick, sie fühlt sich nicht von Männern gesehen und deswegen wird sie selbst ein Pick-me-Girl. Das sind Frauen, die Aufmerksamkeit, Anerkennung und Akzeptanz von gerade männlichen Freunden sehr stark suchen, weil sie das Gefühl haben, sie reichen so nicht. Also sie müssen sich sozusagen den Männern andienen, damit die überhaupt sehen, dass sie was Attraktives haben. Und sie beschreibt jetzt eben, wie das für sie war als Mädchen und wie sehr sie gelitten hat, was sie für Komplexe hat. Und davon erzählt sie hier wirklich ganz, ganz frei, sehr offen. Es ist ein Unglück einer Teenagerin, das man hier begleitet. Es ist sehr autobiografisch. Es ist ein Buch ganz deutlich für junge Frauen geschrieben. Ich glaube, auch im Ton richtet es sich sehr an junge Frauen. Ich finde es ganz gut, weil es wirklich jungen Frauen auch so eine Ermutigung an die Seite stellt, zu zeigen, ach guck mal, Sophie Passmann ist ja in der jungen Generation Name. Und da macht sie sich sehr offen. Manchmal ist sie mir so ein bisschen zu sehr in diesem Instagram, ich rede nur von mir, und es gibt, anders als Hilal, die eben so den Blick in die Gesellschaft wagt, die Kriminologie zitiert, die einfach zeigt, was wurde mit Biologie versucht festzulegen, welche Klassen an Schönheit es gibt und sowas. Das macht die hier alles nicht, sie schreibt wirklich sehr persönlich, aber es ist trotzdem eben, weil es so was Ermunterndes hat für junge Frauen, finde ich es trotzdem ein wichtiges Buch, auch wenn es mir in manchen Passagen fast ein bisschen zu plapperig ist, wenn ich es mal so sagen dürfte.
Also haben diese Bücher dann auch tatsächlich die Kraft, so den eigenen Blick auf Körper, auf den eigenen und den anderen, ja, tatsächlich zu verändern?
Also ich weiß nicht, ob es bei mir wirklich im Realen so viel verändert hat, aber was ich wirklich nochmal gedacht habe, ist, welche Körperbilder Romane vermitteln, und zwar auch Romane, die nicht explizit vom Körper handeln, sondern es gibt ja manchmal so ganz beiläufige Sätze in Romanen, ja, sie strich sich über ihren flachen Bauch oder er begegnete ihr mit einer schiefen Nase im Gesicht oder sowas, und solche kleinen Halbsätze, die man manchmal vielleicht auch gar nicht so reflektiert, so nicht so bewusst hinterfragt, die transportieren, glaube ich, viel mehr Körperbild und Körpernorm, als zumindest mir bewusst war. Ich glaube, auf solche kleinen Beschreibungen werde ich in Zukunft häufiger
achten. Das ist wirklich toll, was Miriam da sagt, weil das ist genau, das macht hier Hässlichkeit eben auch, zu zeigen, woher kommen unsere Bilder. Und sie zeigt zum Beispiel anhand eines Forschers, der versucht hat, die Physiognomie von Tätern zu beschreiben und sozusagen anhand der Physiognomie zukünftige Täter schon vorher zu erkennen. Und sie zeigt, das prägt uns bis heute, weil die Masken und die Schauerbilder, die wir über Bösewichte haben, die kommen daher. Und das ist insofern total klug, einfach wirklich zu überlegen, wo werden wir geprägt? Welche Bilder machen was mit uns? Und was nehmen wir so ganz selbstverständlich, eben wie der flache Bauch, die schönen langen Haare und sowas? Und das malt Bilder. Und dass wir uns derer bewusst sind und vielleicht sagen, wollen wir die überhaupt noch? Mhm. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, in solchen Bildern zu reden? Ich finde, das erreicht diese Buchliste, die wir hier zusammengestellt haben, wirklich ganz gut. Das ist eine sehr gute Ermunterung und Aufforderung an Frauen und Männer.
Die Liste mit unseren Buchempfehlungen für den Monat Oktober. Körpernormen, Körperbilder ist das Thema bei den 5 Büchern, die wir da empfehlen. Die Liste finden Sie auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Kim Kindermann und Miriam C. haben uns die Bücher dieser Liste hier vorgestellt. Herzlichen Dank dafür.